Eigentlich wollten wir heute weniger über Russlands hybride Kriege sprechen, müssen wir aber aus Aktualitätsgründen zumindest einmal vorweg festhalten. Denn der Deutsch-Russe, nennen wir ihn Dieter S. aus Bayreuth, plus ein Komplize, beide sind festgenommen worden, weil sie nicht nur für einen russischen Geheimdienst spionieren wollten, sondern wohl auch bereit waren, Anschläge auf deutschem Boden zu planen und durchzuführen. Hauptsächlich wohl auf Industrie- und Militäreinrichtungen. Beide sind jetzt in Untersuchungshaft. Annalena Baerbock hat den russischen Botschafter einbestellt. Alles Weitere dazu lesen Sie auf faz.net. Den Link finden Sie natürlich in den Shownotes. Diesen Horror-Sound kennen Sie inzwischen. Es sind Töne aus der ukrainischen Stadt Tscherniew, wo gestern eine russische Rakete 17 unschuldige Menschen getötet hat. Wir reden über den Ukraine-Krieg mit dem Militärexperten Nico Lange, der einen Strategiewechsel auf russischer Seite erkennt und beschreibt. Mit dem einfachen Ziel der kompletten Zerstörung. Außerdem erzählt uns Konrad Schuller von den schwierigen Bemühungen der Ukraine, der Mobilisierung neuer Rekruten und dem aktuellen Gesetz dazu. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, den 18. April. Mitgearbeitet haben Emma Feuerbacher, Michael Götz und Katrin Jakob. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
We do not have the level of defense that we all saw in the Middle East few days ago, when thanks to the combined power of the Allies, they managed to shoot down almost all the missiles and drones that attacked Israel. Our Ukrainian sky and the sky of our neighbors deserve the same security.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gestern Abend im Rahmen seiner, ja man muss sagen, flehenden Bitte auch an die EU, die militärische Unterstützung jetzt dringend auszubauen. Mit dem Hinweis und Vergleich zum westlichen Support für Israel, das ja aufgrund modernster Luftabwehrsysteme diesen iranischen Angriff nahezu komplett abgewehrt hat. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat dafür übrigens den interessanten Begriff Defensivsieg geprägt. Nicht zuletzt wohl auch, um die pure Verteidigung schon als Sieg zu verkaufen und Israel damit zu signalisieren, ihr müsst ja gar nicht mehr zurückschlagen. Aber das ist eine andere Baustelle, ein anderer Kriegsschauplatz. Heute reden wir über die Ukraine. Und da haben wir heute Morgen alle nicht schlecht gestaunt, dass unser Wirtschaftsminister Robert Habeck schon wieder in Kiew ist und dem Deutschlandfunk auch sofort ein Interview gegeben hat.
Aber das Besondere daran ist, und so ist es richtig, dass in diesem Fall Deutschland vorangeht und gesagt, wir liefern erstmal jetzt ein Patriot-System. Wir sagen nicht, also wenn ihr auch was liefert, dann liefern wir auch nochmal, wir gucken nochmal. Aber erst wenn alle gemeinsam sich bewegen, machen wir den ersten Schritt. Man muss jetzt vorangehen.
Deutschland geht also in dem Fall voran und liefert aus den eigenen, ja, knappen Beständen nochmal ein Luftabwehrsystem Patriot. Gleichzeitig kommt der Bundeskanzler Olaf Scholz aus China zurück und setzt seinen Kurs Friedenskanzler fort.
Wo es jetzt weitergehen soll mit einer Friedenskonferenz in der Schweiz. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass dieser Prozess vorankommt und dass darauf bezogen gesagt worden ist, da muss was passieren. Das, glaube ich, ist etwas, was genau diese Bemühungen sehr unterstützt. Und wir brauchen das. Das muss erfolgreich sein.
Eine Menge zu besprechen also. Wir starten heute mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange. Lange war lange Zeit im Leitungsstab des Bundesverteidigungsministeriums, vorher selber Soldat und arbeitet nun schon seit einer Weile bei der Münchner Sicherheitskonferenz als Senior Fellow für die Zeitenwende-Initiative. Hallo, Herr Lange.
Guten Tag.
Zeitenwende passt gut. Wir haben ja gerade Olaf Scholz gehört, den Zeitenwende-Kanzler, der jetzt immer mehr den Eindruck macht, zum Friedenskanzler werden zu wollen und von einer solchen Konferenz in der Schweiz spricht, nach seinem China-Besuch. Die einen sagen gut so, die anderen so ein Quatsch. Russland will eh nicht verhandeln. Wie sehen Sie das?
Ja, zunächst mal glaube ich, dass wir überhaupt nicht Zeit haben und Raum einräumen sollten für parteipolitische Taktiererei rund um die Frage, wie helfen wir der Ukraine? Der Weg zum Frieden ist weit, aber wenn es Frieden gibt, dann nur, weil wir dafür sorgen, dass die Ukraine militärisch in so eine Position kommt, dass es auf der russischen Seite echte Verhandlungsbereitschaft gibt. Die gibt es gerade nicht und wir haben auch nicht dafür gesorgt. Und uns jetzt alle gegenseitig anzugucken, so nach dem Motto, wäre mal gut, wenn mal irgendwer was macht. Das war das vor der Zeitenwende. Deswegen ist das richtig, mit einem Patriot-System voranzugehen, andere dazu zu bewegen, mitzumachen, Griechenland, Spanien. Mhm. Aber grundsätzlich auch darüber nachzudenken, kann man mit Systemen, die wir an der Ostflanke stationiert haben, russische Drohnen, Marschflugkörper, die in Reichweiten fliegen, abschießen, kann man dadurch die Ukrainer entlasten? Und wie kann man verhindern, dass Russland jetzt Millionen von Menschen vertreibt, weil es ganze Städte und Landstriche unbewohnbar macht?
Ich meine, Sie haben ja auch schon vor ein paar Monaten hier bei uns im Podcast für Deutschland und auch woanders davor gewarnt, wie schwierig diese Zeit ist, wie schwierig das Frühjahr für die Ukraine ist und auch noch wird. Auch andere tun das. Selenskyj, den wir zu Beginn gehört haben, der trommelt ja jetzt gerade lauter denn je. Die EU tagt, die NATO beruft morgen den Ukraine-Rat ein, die EU-Außenminister treffen sich am Montag. Auch die USA scheinen eine Lösung zu finden, wie man doch jetzt noch schnell Hilfen durch den Kongress schieben könnte.
That the world is watching us to see how we react. We have terrorists and tyrants and terrible leaders around the world like Putin and Xi and in Iran, and they're watching to see if America will stand up for its allies and in our own interest around the globe, and we will.
Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, er sagt, es könnte darauf hinauslaufen, dass Amerika jetzt 60 Milliarden Dollar nochmal locker macht in Form von Waffen und Munition, zwar nicht geschenkt, sondern als Kredit, aber egal, Herr Lange, es passiert jetzt gerade sehr viel. Warum so plötzlich?
Was den Kongress angeht, nach den letzten Wochen und Monaten, finde ich die Wende, die Johnson da gerade vollzieht, bemerkenswert. Mhm. Was die Lieferungen betrifft aus den USA, sage ich, ich glaube es, wenn ich es sehe. Also da ist jetzt schon so lange rumgeeiert worden und auch die Administration hat ja nicht die Instrumente genutzt, die sie hätte, wenn der Kongress dann nicht zu Potte kommt. Also hoffen wir, dass das jetzt kommt, aber man hat immer so ein bisschen die Befürchtung, dass dann noch irgendwie eine komische Wolte kommt und wieder irgendwas Überraschendes passiert. Und währenddessen sterben Menschen in der Ukraine und die Ukraine hat nicht das, was sie braucht, um sich zu verteidigen. Und die Europäer, die ja immer sehr vollmundig darüber reden, was Europa alles soll und künftig können wird, waren nicht in der Lage, das auszugleichen in den letzten Monaten. Das muss man, glaube ich, ganz klar so festhalten. Und darüber nachzudenken, Strategiewechsel zu vollziehen, das ist, glaube ich, jetzt ganz entscheidend, weil wir sonst mit Millionen von Geflüchteten aus der Ukraine konfrontiert sein werden, mit einer Lage, die auch unsere Sicherheit verschlechtert. Mhm. Also davon, dass wir zaudern und die Dinge bei uns im Lager behalten wollen, wird unsere sicherheitspolitische Lage nicht besser.
Es rechnen ja jetzt viele, wo der Frühling kommt, sehr bald mit einer noch größeren russischen Offensive. Die Ukraine scheint jetzt an vielen Stellen schon Schwierigkeiten haben, die Front zu halten. Herr Lange, Sie waren selber vor einigen Wochen in der Ukraine. Wie beurteilen Sie die Situation an dieser ewig langen Grenze, an dieser ewig langen Front, muss man ja sagen?
Ja, das ist durchaus unterschiedlich und ich verstehe, warum immer wieder gesagt wird, oh, da gibt es bald den russischen Durchbruch und jetzt kommt die große russische Offensive. Was wir tatsächlich beobachten können an der Front im Osten, sind aber kleine russische Angriffe unter sehr hohen Verlusten. Aha. Gerade jetzt bei Orten wie Krasnohorivka oder auch westlich von Bachmut auf die Anhöhen von Chassiv-Yar. Und Russland hat da eine Methode gefunden, wie es vorankommt. Man bewirft sozusagen die Städte mit Gleitbomben und die ukrainischen Truppen da mit Gleitbomben, gegen die sich nicht wehren können, beschießt sie mit Artillerie und dann schickt man eigene Infanterie vor, so nach dem Motto, mal gucken, wie viele überleben und durchkommen. Und ohne Rücksicht auf eigene Verluste kommt Russland so schrittweise vor. Das sind aber keine großen Fortschritte, das sind auch keine Durchbrüche. Das ist im Grunde die langsame Zerstörung der Ukraine von Osten beginnt. Das sehen wir. Ich glaube auch, dass die Ukraine das stabilisieren könnte. Aber es gibt eben ein neues Element. Das betrifft die Frontlinie, aber das betrifft auch Kharkiv, Tscherniw, Sumy, grenznahe Städte, wo Russland jetzt unterschiedslos bombardiert. Und weil die russische Luftwaffe jetzt auch mehr Möglichkeiten hat, weil Luftverteidigung fehlt und Munition dafür, können die also freier fliegen, schießen die Raketen in die Städte rein, werfen die Gleitbomben in die Städte rein, auch während wir jetzt sprechen, wieder in Kharkiv, ballistische Raketen ins Stadtzentrum von Tscherniw. Und das ist ja eine Zerstörungswut, die zielt ja nicht darauf, die Städte zu erobern jetzt demnächst.
Sondern kaputt zu machen.
Ja, was ich nicht haben kann, mache ich kaputt. Und gleichzeitig aber auch mit dem Ziel, die Energieversorgung auszuschalten. Wenn es länger keinen Strom gibt, funktioniert auch die Kanalisation nicht mehr. Das sind dort alles Hochhäuser. Und dann die Leute zu vertreiben. Und das ist ja etwas, das kennen wir aus Syrien. Da hat Russland auch so ein militärisches Vorgehen gewählt. Und ich glaube, das haben einige immer noch nicht verstanden, dass es da einen russischen Wechsel gab zu dieser Strategie der Vertreibung und der absoluten Zerstörung. Und da muss, glaube ich, auch ein Strategiewechsel bei den Unterstützern der Ukraine jetzt folgen, um dieser Sache entgegenzuwirken. Das Risiko ist größer im Moment als das Risiko von Durchbrüchen im Osten.
Okay, wann hat dieser Wechsel stattgefunden? Wann haben Sie das zum ersten Mal wahrgenommen und konnten klar entscheiden, das ist jetzt so? Weil ehrlicherweise, ich lese auch sehr viel darüber, aber davon habe ich, bin natürlich nicht so deep drin wie Sie, aber so viele Leute reden und schreiben da noch nicht drüber.
Ich glaube, das ist jetzt so in den letzten 3 Wochen und es begann mit diesen furchtbaren Bombardierungen von Kharkiv. Und es war ja auch ein Zeichen, dass die russische Luftwaffe mehr Möglichkeiten hat, aber jetzt eben auch diese syrienartigen Taktiken anwendet, als zum ersten Mal Gleitbomben, also nicht Raketen, sondern Gleitbomben mit viel höherer Sprenglast, als die zum Beispiel nach Kharkiv in die Stadt abgeworfen wurden. Und jetzt das, was wir in Tscherniw sehen und die Intensivierung auch der Angriffe bei Sumy, das deutet alles auf diesen russischen Strategiewechsel hin. Und da ist jetzt ja auch wichtig, nicht nur Ukraine zu liefern, was sie braucht, um sich zu verteidigen, vor allen Dingen Luftverteidigung, um die russischen Flugzeuge wieder weiter weghalten zu können,
sondern
auch den Wiederaufbau, die Notreparatur der Infrastrukturen anzukurbeln, dabei zu helfen, dafür zu sorgen, dass es Strom gibt, dass die Wasserleitung, die Kanalisation in diesen großen Städten funktionieren. Stellen Sie sich einen Sommer in einer Millionenstadt oder einer Stadt mit mehreren hunderttausend Einwohnern ohne Strom, ohne Wasser, ohne Kanalisation vor.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und Deutschland wird ja in einigen Wochen die sogenannte Ukraine Recovery Konferenz veranstalten. Und ich habe den Eindruck, Recovery, also Wiederaufbau nach dem Krieg, das ist weit weg. Aber möglicherweise kann man das etwas umfunktionieren zu so einer Nothilfekonferenz für Infrastrukturen, für soziale Infrastrukturen, für eine Rettung sozusagen der Lebensmöglichkeiten da in der Ukraine. Weil wenn da erstmal große Landstriche und große Städte unbewohnbar sind, wird, glaube ich, alles noch viel schwieriger und ehrlicherweise auch unsere Sicherheitslage schlechter.
Interessant. Was bezweckt also Russland mit diesem Strategiewechsel, den Sie beobachten, einfach nicht mehr eine Stadt erobern zu wollen, sondern tatsächlich komplett zu zerstören, die Menschen zur Flucht zu bringen, möglicherweise wieder Millionen Flüchtlinge über Westeuropa damit auch zu bringen und einfach alles kaputt zu machen?
Das ist die Strategie. Und das wird ergänzt durch eine Strategie für den Krieg am Boden, wo man sagt, da geht man vom Osten aus ganz langsam vorwärts. Und wenn man dann in einigen Jahren so weit ist, dass man wieder die Streitkräfte erneuert hat und neu ausgebildet hat und ausgerüstet hat, dann ist es ja leichter, diese Städte, Tscherniw, Sumy, Kharkiv, am Boden anzugreifen und zu erobern, wenn die Leute weg sind, die Infrastrukturen kaputt sind. Und das war ja so, dass die russische Großinvasion 2022 ganz maßgeblich am Widerstand genau dieser Städte gescheitert ist, weil dort alle da geblieben sind und Russland diese Städte nicht als Hubs nutzen könnte und auch nicht schnell erobern konnte. Und jetzt bereitet man ganz langfristig eine Strategie vor für die nächsten Jahre. Ich glaube, so denkt man in Russland, wie man den nächsten Angriff vorbereitet, wie man sozusagen die Fehler von 2022 aus russischer Perspektive nicht wiederholt. Und bei uns hofft man immer noch darauf, das geht um ein paar Quadratkilometer und da muss man ein bisschen Land abgeben und dann kriegt man irgendwie Frieden.
Ja.
Aber die Wahrheit ist, man plant in Russland ganz offenbar militärisch für die langfristige Zerstörung und dann Besetzung der Ukraine innerhalb der nächsten Jahre.
Ja. Herr Lange, hört sich nicht so gut an. Es scheint zumindest so zu sein, als müssten wir tatsächlich umdenken und nicht nur wir Medien. Wir sind die Letzten, die das sollten.
Ja. Wir haben doch aber der Ukraine so geholfen, dass bisher Russland auch immer Pläne und Ziele hatte, dass wir aber dazu beigetragen haben, dass die Ukraine vereifelt hat, dass Russland diese Ziele erreichen konnte.
Ja.
Jetzt sollten wir uns nicht davon schrecken lassen, wenn wir feststellen, Russland hat offensichtlich ganz klare Ziele, sondern uns weiter darauf konzentrieren, die Ukraine so auszustatten, dass Russland diese Ziele nicht erreicht. und gleichzeitig mit einem Strategiewechsel darüber nachdenken, wie kann man die Ukraine so in die Vorhand bringen, dass eine echte Verhandlungsbereitschaft auf der russischen Seite entsteht. Und das ist aus meiner Sicht beides möglich. Und da sollte man jetzt nicht, weil die Lage gerade schwierig ist, in so einen Doom and Gloom verfallen und dann den Eindruck erwecken, das sei jetzt alles sinnlos. Man kann da was tun.
Was denn?
Und das sollte
Sie sagen,
man auch
Sie haben
machen.
Eine Vorstellung, wie es gehen könnte. Was?
Naja, ein Beispiel ist ja, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, zu sagen, wir ändern jetzt auch unsere Vorgehensweise und wir sagen, mit den Luftverteidigungssystemen, die wir haben an der Grenze zur Ukraine, da stehen sehr viele, damit schießen wir jetzt russische Marschflugkörper und Drohnen, die auf Städte in der Ukraine zufliegen, die schießen wir einfach ab. Das ist völkerrechtlich gedeckt, das würde den Ukrainern sehr helfen, das würde auch eine sichere Zone kreieren für humanitäre Arbeit in der Ukraine, für Industrie, für wirtschaftliches Handeln, für Ausbildung von Streitkräften, für viele Dinge. Und das ist bisher immer als so eine Art Tabu behandelt worden, aber ehrlicherweise nur ein Tabu, weil wir uns selbst immer Grenzen gesetzt haben. Und jetzt muss man da eben anders drüber nachdenken. Deswegen glaube ich, dass erweiterte Luftverteidigung zum Beispiel etwas ist, was man ganz konkret machen könnte. Über Lieferung von Luftverteidigung haben wir gesprochen.
Ja.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Wartung und Instandsetzung von den vielen Panzern, Schützenpanzern, die wir geliefert haben, die nicht mehr hunderte von Kilometern durch die Gegend zu fahren, sondern den Ukrainern zu helfen, dass man die näher dort am Schlachtfeld reparieren kann. Also all diese konkreten Dinge kann man machen, die würden konkret helfen. Und es ist ja alles besser, das anzugehen, als immer nur zu beklagen, wie schwierig die Situation ist. Da hilft eigentlich nur ein nüchterner Blick auf die Lage.
Den haben Sie. Vielen Dank, Nico Lange.
Gerne.
Wir haben jetzt ausführlich über die militärische Situation gesprochen, über das nicht überraschende Problem, dass nie genug Waffen und Munition nachgeliefert werden. Das ist die eine Seite. Die andere, das Problem der zu kleinen Bevölkerung der Ukraine. Zu Beginn des Krieges, klar, da war die Bereitschaft groß, die eigene Freiheit gegen den attackierenden Feind zu verteidigen. Tatsächlich unglaublich, wie viele Freiwillige sich gemeldet haben. Wir haben oft darüber berichtet, Software-Spezialisten, Kellner, normale Menschen wurden zu Soldaten innerhalb kürzester Zeit. Das Problem, trotz aller Vaterlandsliebe, es sind zu wenige.
Der Feind hat derzeit 7 bis 10 Mal mehr Truppen im Einsatz als wir. Uns fehlen Soldaten.
General Juri Sodol, Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte. 7 Mal mehr Soldaten hätten die Russen, sagt er. Nicht zuletzt deswegen kam es ja auch zum Bruch zwischen Präsident Zelensky und ja, dem inzwischen entlassenen oberkommandierenden General Valery Saluschny, der sich öffentlich im amerikanischen Fernsehen über die zu langsame Mobilisierung, Mobilmachung neuer Soldaten beschwert hatte.
As for the local mobilization offices, as of now, frankly speaking, I am not satisfied with the work of the mobilization offices. If I were satisfied with their work, we would not discuss this bill right now.
Kurze Ergänzung, Saluschny wird nun ukrainischer Botschafter in Großbritannien. Aber das Problem, es bleibt. Es braucht allein in diesem Jahr mindestens 300.000 neue Soldaten, wenn nicht noch mehr. Auch damit die seit inzwischen über 2 Jahre kämpfenden und ausgelaugten Soldaten an den Fronten mal eine Pause bekommen.
Diese Leute brauchen wirklich Erholung und psychische Behandlung. Es gibt auch noch andere, um das Land zu verteidigen. Mein Mann soll also an der Front bleiben. Das beunruhigt mich sehr.
Hier haben wir uns beim ZDF bedient. Dankeschön für diese kurze Straßenumfrage aus Kiew. Wie also will das ukrainische Militär der schier endlosen Masse an russischen Soldaten begegnen, die so ein bisschen erinnern an die Orks aus Herr der Ringe, eine scheinbar nie kleiner werdende Armee, egal wie viele Putin in den Tod schickt. Einen spannenden Text zu gerade dieser Thematik aufgeschrieben hat unser FAZ-Kollege Konrad Schuller, im Übrigen wohl derjenige, der aus unserem Haus sicher am häufigsten in die Ukraine und auch in umkämpfte Gebiete gefahren ist. Hallo Herr Schuller.
Hallo Herr Kroborg.
Ja, bei aller Anfangsbegeisterung und patriotischen Bereitschaft für den Kampf zur Freiheit vieler Ukrainer, wie schwierig ist es denn tatsächlich gerade, neue Männer oder auch Frauen zu rekrutieren?
Die Ukrainer sind innerlich zerrissen. Einerseits ergeben Umfragen, dass es immer noch eine deutliche Mehrheit dafür gibt, das Land entschieden zu verteidigen. Das sind Umfragen ukrainischer Institute, aber auch Umfragen amerikanischer Institute, die ziemlich stabil sagen, wir wollen eigentlich, dass der Kampf weitergeführt wird. Mhm. Andererseits gibt es eben auch Erhebungen, die zeigen, dass Menschen persönlich Verständnis dafür haben, wenn jemand nicht an die Front will. Das ist interessanterweise gekoppelt mit einem Schamgefühl für das eigene Unvermögen, die Begeisterung aufzubringen, die vielleicht notwendig wäre. Also wir haben eine komplizierte Gemengelage. Die Leute wollen, dass das Land verteidigt wird, haben gleichzeitig Sorge, dass das eine tödliche Gefahr sein kann für jeden, der da an die Front geschickt wird. Und deshalb hat es eben auch so lange gedauert, bis das Parlament und die Regierung, die ja beide von der politischen Kraft des Präsidenten Selenskyj geprägt sind, sich entschließen konnte, ein Mobilmachungsgesetz auf den Weg zu bringen, das jetzt hoffentlich der Forderung der Armee gerecht wird, die Streitkräfte so zu verstärken, dass sie den russischen Angriffen, die ja jeden Monat um zigtausende von Menschen verstärkt werden,
absolut,
auch über das Jahr hinaus widerstehen können. Jetzt ist ein solches Gesetz unterzeichnet, aber es war eine schwierige Geburt.
Erzählen Sie uns über dieses Gesetz. Also wie versucht Selenskyj nun, also ich meine, es hat ja wirklich lange gedauert, dieses offensichtliche Problem, diese gesellschaftliche Debatte, und ich verstehe es auch, die Angst der Menschen, wenn mich nicht alles täuscht, sollen jetzt auch schon 25-Jährige eingezogen werden können. Und wenn ich mich jetzt hier mal in Frankfurt umgucke und ein 25-Jähriger, der vielleicht gerade sein Studium beendet hat und ein schönes Leben vor sich hat, plötzlich mit dem Tod irgendwie konfrontiert wird, der ja passieren kann. Also, wie sieht dieses neue ukrainische Mobilmachungsgesetz aus?
Einerseits, ein wichtiger Schritt ist der, den Sie schon erwähnt haben. Das Mobilmachungsalter wurde von 27 Jahren auf 25 Jahren gesenkt. Das sind also zwei ganze Jahreskohorten, können jetzt zusätzlich eingezogen werden. Mhm. Dann gibt es Veränderungen bürokratischer Art, dass die Datenbasis, auf der Menschen den Einberufungsbefehl bekommen, verbessert wird. Das war bisher ein Problem. Es ist auch eine moderate Verschärfung von Strafen für Männer, die sich der Einberufung nicht stellen, vorgesehen.
Flüchtige sozusagen, ja.
Ja, es wurde darüber debattiert, wie hart diese Strafen sein sollen. Die sind jetzt zwar verstärkt worden, vor allem Geldstrafen sind erhöht worden, es droht aber immer noch niemandem Gefängnis, der sich der Mobilmachung nicht stellt. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die Truppen keine Menschen wollen, keine Männer wollen, die eigentlich nicht kämpfen wollen. Jemand, der einer Einheit zugewiesen wird und eigentlich nicht möchte, ist ein Problem. Deshalb, es sind neue Maßnahmen beschlossen worden, aber sie sind nicht drakonisch. Und auch der Eindruck, der manchmal entsteht, dass es in der Ukraine flächendeckend Menschenjagden gäbe, dass die Wehrkommissariate
von Tür zu Tür gehen,
regelmäßig von Tür zu Tür gehen und die Leute, die sich mit Händen und Füßen wehren, mitschleppen. Dieser Eindruck beruht auf Einzelfällen, die gibt es. Es ist aber nicht so, dass die ganze ukrainische Gesellschaft jetzt einer organisierten Menschenjagd gleicht. In jeder Gesellschaft, die im Krieg ist und die Soldaten einzieht, gibt es diese Phänomene. Sie sind offen. Es hat auch Fälle von Missbrauch gegeben, aber das ist nicht die Regel. Ich sprach mit einer ukrainischen Sicherheitsfachfrau, Olena Sotnik, die sagt, ja, unsere Männer sind zwar nicht begeistert, in den Krieg zu gehen, aber wenn sie den Befehl dazu bekommen, dann tun sie es. Wichtig ist aber auch, dass hier der Westen eine Rolle hat. Wie macht man einem jungen Mann, der an die Front geschickt wird, klar, dass er das machen soll, wenn man ihm nicht zugleich eine Waffe in die Hand gibt?
Ja. Also es hat unmittelbar mit den zögerlichen Waffenlieferungen des Westens zu tun auch.
Natürlich. Mhm. Olena Sotnik sagt, ein Soldat ohne Waffe ist einfach nur ein Bettler. Der weiß, dass er sich gegen die russische Übermacht an Menschen und Material nicht wehren kann. Und natürlich wird ein junger Mann, dem diese Aussicht vor Augen steht, nicht begeistert zur Fahne gehen. Das heißt, Vorwürfe aus dem Westen, die so lauten, zieht ihr erstmal eure Männer ein,
dann
bevor wir euch was liefern und bevor wir da auch politische Risiken und Kosten auf uns nehmen. Das stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Eigentlich ist es, muss man andersrum sagen, liefert ihr uns erstmal Waffen, dann haben wir etwas, womit wir kämpfen können, und dann hat es überhaupt erst Sinn, mehr Menschen, man spricht von etwa 300.000, wie Sie es ja auch schon in der Anmoderation gesagt haben, 300.000.
Aber gäbe es diese 300.000 denn? Also gibt es die überhaupt?
Also die Berechnung der Demografen sagen, ja, diese 300.000 kann man mobilisieren. Die Armee wollte anfangs etwa 500.000 haben. General Saluzhny, der dann auch den Konflikt gesucht hat und dann entlassen worden ist, sprach von etwa 500.000. Jetzt wird keine Zahl veröffentlicht. Die Zahlen sind geheim, aber Fachleute meinen, etwa 300.000 könnten erstens notwendig sein und auch ausreichend, um jetzt nicht einen Sieg über Russland zu gewinnen, aber um die Front zu halten. Und sie sind auch realistisch. Allerdings gibt es ein Problem mit der Zeit. Ausbildung, ordentliche Ausbildung eines Soldaten, sagen Fachleute, dauert mindestens 3 Monate.
Ja. Mindestens, muss man sagen. Ich meine, wenn da einer aus der Bäckerei kommt und vorher mit Mehl gearbeitet hat und plötzlich mit Waffen gegen Russen kämpfen muss, da finde ich ja 3 Monate. Also fragen Sie mal einen Bundeswehrsoldaten, der sagt Ihnen bei 3 Monaten, um Gottes Willen, das ist unmöglich. Ne? Aber gut, die Ukrainer haben ja schon gezeigt, dass sie zu sowas in der Lage sind. Aber ja, gut, weiter, Herr Schuller.
Genau. Und jetzt ist es aber so, dass der Frühling kommt und der Frühling ist in der Ukraine schon immer, schon seit Jahrhunderten, Mai, Juni die Zeit gewesen, in der, wenn jemand angreifen wollte, er angegriffen hat, weil die Böden trocken sind. Früher konnten sie dann Kavallerie tragen, heute können sie Panzer tragen. Die Bäume sind belaubt, man hat Deckung, die Tage sind lang, also angegriffen wird im Mai. Wenn man sagt, wir beginnen jetzt mit der Einberufung, haben wir bis Ende Mai gerade noch knapp 1,5 Monate. Das heißt, es wird eng. Möglicherweise wird die Ukraine für die verzögerte Entscheidung zur Mobilmachung dadurch bezahlen müssen, dass sie vor der Wahl steht, entweder taktische Rückzüge in Kauf zu nehmen, also auf Positionen, die vielleicht leichter zu verteidigen sind, an Flussufern, an Höhenzügen. Dafür müssten möglicherweise Ortschaften, Landstriche aufgegeben werden. Ja. Das ist dann notwendig, wenn man es eben nicht machen möchte wie Russland, dass man unausgebildete Soldaten als Kanonenfutter an die Front wirft. Das ist zwar im Verlauf dieses Krieges auch schon passiert, auch auf der ukrainischen Seite, dass gerade am Anfang des Krieges, dass bei der Verteidigung von Kiew zum Beispiel kamen Menschen, die sich ad hoc zu freiwilligen Einheiten gemeldet hatten, binnen Tagen an die Front. Ja. So, das war in einer akuten Notlage möglich. Ja. Und auch notwendig. Aber auf diese Art und Weise schickt man Menschen in den Tod. Und vielleicht ist es günstiger, so wie das auch manche Militärexperten vorschlagen, angesichts der Zeitverzögerung, die jetzt kommt, obwohl die Gesetze beschlossen sind, sich darauf einzustellen, dass die Ukraine nicht einen strategischen großen Rückzug, aber das Eingraben an Positionen, die sie leichter halten kann, jetzt anstrebt.
Lieber Herr Schuller, ich verlinke selbstverständlich Ihren sehr lesenswerten und auch langen Text bei uns in den Shownotes. Sie betiteln das mit dem Satz, du musst beschließen, dass du gestorben bist. Das macht, glaube ich, auch nochmal die Dimension des Ganzen relativ klar. Dankeschön, Herr Schuller.
Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Tag.
Kurz und schmerzlos zum Abschluss eine Sendung, die mich zum Nachdenken bringt. Wenn Sie dazu Gedanken haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@faz.de. Links hängen in den Shownotes. Schauen Sie mal, wir freuen uns auch, wenn Sie F-Plus-Abonnent werden. Da haben wir, glaube ich, auch gerade ein aktuelles Angebot. Das war's für heute. Morgen ist hier die Kollegin Livia Gerster, unter anderem mit einem Interview mit unserem Justizminister Heiko Buschmann. Und da geht es dann auch wieder mal um die AfD. Wird spannend. Bin gespannt, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ciao.